Jetzt komme ich zur ganz konkreten Situation. Wer ist diese neue Gruppe, die wir nun seit Frühsommer letzten Jahres auch bei uns wahrnehmen und die sich Islamischer Staat nennt? Dazu muss man reden über den Irakkrieg von 2003. Ich sage das mal etwas zugespitzt. Wer über diesen Krieg und die anschließende achtjährige Besatzung durch die USA nicht redet, der soll bitte schön vom Islamischen Staat und seiner Bekämpfung den Mund halten. Ich sage das so scharf, weil ich die letzten Tage in München verbracht habe, auf der Sicherheitskonferenz, als Journalist, Beobachter, die ganze Zeit dabei und erlebt habe, wie die führenden amerikanischen Politiker dort, Außenminister John Kerry, Vizepräsident Joe Biden und die drei Senatoren, die unsere Kanzlerin auch so unflätig angemacht haben, wegen angeblicher Appeasement-Politik gegenüber Putin, wie diese amerikanischen Politiker ausschließlich neben dem Ukraine-Thema hier die militärische Bekämpfung des Islamischen Staates propagierten und dann auch angebliche Erfolge rezitierten. Und es war kein Sterbenswort von der eigenen Mitverantwortung zu hören dafür, dass es diese Gruppe heute überhaupt gibt und dass sie zunächst mal so stark und so erfolgreich ist, wie wir das in den letzten 12 Monaten gesehen haben. Was ist hier passiert? Die Amerikaner haben, wie gesagt, 2003 zusammen mit England, Irak völkerrechtswidrig angegriffen, das erinnern Sie, haben den Diktator Saddam Hussein gestürzt. Und dann haben die Amerikaner eine Besatzungsmacht errichtet. Und was haben sie gemacht? Sie haben nicht nur Saddam Hussein gestürzt, sondern sie haben jeden Sunniten, vom General in den Streitkräften bis zum letzten Postbeamten im letzten, hinterletzten Dorf aus ihren Ämtern gefeuert. Ein grandioser Fehler, den die Briten in 500 Jahren Kolonialmacht niemals gemacht haben. Und was passiert völlig zwangsläufig? Sie bringen natürlich die Sunniten, die rein zahlenmäßig die Minderheit sind in der irakischen Bevölkerung, aber dass Saddam Hussein selber auch ein Sunnit war, hat man immer gesagt, das war eine sunnitische Minderheitsregierung, die die schiitische Mehrheitsbevölkerung unterdrückt hat, obwohl unter Saddam Hussein selber, ich bin selber doch oft da gewesen, diese religiösen Unterschiede nicht wirklich eine große Rolle gespielt haben. Okay, aber was passiert? Es gibt ab 2004 Aufständische gegen diese völkerrechtswidrige amerikanische Besatzung und das sind zunächst Sunniten. Was machen die Amerikaner? Sie geben moderne Waffen aus an schiitische Milizen, damit die schiitischen Milizen die sunnitischen Aufständischen niederschlagen. Also so kommt, wenn Sie mitgezählt haben, zum dritten Mal hochmoderne Waffen in dieses Land Irak. Das erste Mal war die Bewaffnung Saddam Husseins in den 80er Jahren, das zweite Mal war die Bewaffnung der Kurden im Norden in den 90er Jahren. Jetzt kommen Waffen an die Schiiten, damit sie die Sunniten niederschlagen. 2006 wendet sich das Blatt. Es gibt schiitische Aufständische gegen die amerikanische Besatzung, möglicherweise mit Unterstützung aus dem schiitischen Iran, darüber wird bis heute gestritten. Was macht die amerikanische Besatzungsmacht? Sie bewaffnet jetzt sunnitische Milizen, damit die Schiiten niederschlagen. Kommt also zum vierten Mal hochmoderne amerikanische Waffen in dieses Land. In dieser Zeit bereits, wir sind jetzt im Jahr 2006, 2007, 2008, entsteht eine Gruppierung, die sich selber als Islamischer Staat bezeichnet. Woraus entsteht die? Eine der kämpfenden sunnitischen Milizen war ein Ableger des Al-Qaida-Netzwerkes, das kennen Sie noch, das war das, wo der Chef Osama bin Laden war. Und dort gab es eine Debatte, einen Streit, weil einige gesagt haben, also unsere bisherigen Ziele, den globalen Dschihad zu führen, also den globalen Gotteskrieg, mit Anschlägen irgendwo, möglichst in den USA, das war ja die Strategie von Al-Qaida, das befriedigt uns nicht mehr. Wir wollen lieber unseren eigenen Staat haben. Das ist ein sehr viel konkreteres Ziel und da haben wir dann auch eine Kontrolle. Und da haben sie sich berufen auf einen Staat, in Anführungszeichen, den es im 7. Jahrhundert schon mal gegeben hat, ein Kalifat, was so etwa von seinen Ausdehnungen von der syrisch-libanesischen Mittelmeerküste an durch Libanon, Syrien, weite Teile Iraks umspannte. Die Grenzen waren nie genau bestimmt, es gab ja auch diese Länder damals. Und dann hat es innerhalb von Al-Qaida eine Abspaltung gegeben, weil eben einige gesagt haben, wir machen jetzt eine neue Gruppe auf hier mit diesem Ziel islamischer Staat. Und die wurden immer attraktiver und populärer. Massenweise sind Kämpfer von Al-Qaida rübergewandert zu islamischen Staat, weil das eben ein sehr viel konkreteres Ziel war, hier einen eigenen Staat zu haben, als meinetwegen irgendwo in den USA oder sonst wo Anschläge zu machen. Und diese Gruppe Islamischer Staat und ihre Kämpfer sind damals zunächst wie Fische im Wasser geschwommen. Das ist ein Zitat von Mao Zedong. Das heißt, sie haben sich in der sunnitischen Bevölkerung, den Regionen mit sunnitischer Bevölkerung, sehr frei bewegen können und sind dort auch willkommen geheißen als Unterstützung gegen die amerikanische Besatzung und gegen die inzwischen von den Amerikanern eingesetzte neue Regierung in Bagdad. Das war der Ministerpräsident Maliki, wenn Sie das noch erinnern, ein Schiit, der aber auch nichts Besseres zu tun hatte, als jetzt überall die Sunniten zu unterdrücken, anstatt zu versuchen, eine Versöhnungskurs zu machen und Schiiten und Sunniten wieder zusammenzubringen. So, 2008 sagt der neu gewählte amerikanische Präsident Obama, wir gehen raus bis 2011 spätestens mit unseren Besatzungstruppen, aber vorher müssen wir die irakischen Regierungsstreitkräfte und die Polizei ausrüsten, trainieren, damit die dann die Sicherheit im Land übernehmen. Was passiert? Sie ahnen es. Es kommen zum fünften Mal höchst moderne amerikanische Waffen in das Land, diesmal eben an die irakischen Streitkräfte und die Polizeikräfte. Und als die Amerikaner dann abziehen, erobert die Miliz des Islamischen Staates reihenweise Waffendepots der irakischen Regierungsstreitkräfte und sind auf diese Weise in den Besitz von hochmodernen amerikanischen Waffen und Munition geraten. Das ist der eine Strang, der Entstehungsstrang und warum sie militärisch so gut ausgerüstet sind. Ein zweiter Grund für ihren, ich sag mal, relativen Erfolg, zumindest bislang, die Finanzierung. Wo kommt das Geld ursprünglich her für den islamischen Staat? Aus Saudi-Arabien, völlig richtig. Aus Katar auch, das ist der eine der kleinen Golfemirate. Was ist das Interesse der Saudis und der Kataris? Das Hauptproblem, wenn man in Riyadh ist, im Königshaus oder mit saudischen Botschaftern spricht, aus saudischer Wahrnehmung, das Hauptproblem in der ganzen Region ist das große Land auf der anderen Seite des Persischen Golfs, der schiitische Iran. Und die ganze Wahrnehmung der saudischen Herrscher richtet sich nur darauf, wo hat Iran in anderen Ländern der Region die Finger mit drin, sei es im Libanon, sei es in Syrien, sei es im Iran. Und das wollen wir den iranischen Einfluss konterkarieren. Deswegen unterstützen wir sunnitische Milizen, um den iranischen schiitischen Einfluss zurückzubringen. Das erklärt die Tatsache, warum die Saudis bis vor einiger Zeit jedenfalls auch ganz offiziell aus Regierungsgeldern die Gruppe des Islamischen Staates unterstützt haben. Der saudische Botschafter, wenn er heute hier wäre, würde das zwar mit Händen und Füßen bestreiten, aber es gibt ausreichende Beweise dafür. Inzwischen braucht der Islamische Staat diese finanzielle Unterstützung aus Saudi-Arabien gar nicht mehr, weil er hat inzwischen eine ganze Reihe anderer eigener Finanzierungsquellen erschlossen. Das eine ist, die haben im Juni letzten Jahres ja die zweitgrößte irakische Stadt erobert, nämlich Mosul im Norden, mit über 1 Million Einwohnern, und haben dabei die Filiale der irakischen Nationalbank geplündert und immerhin über 580 Millionen US-Dollar erbeutet. Da kommt man lange weit mit so viel Geld. Aber darüber hinaus haben sie in den Regionen und Städten, die sie jetzt kontrollieren, und sie kontrollieren weite Teile des Iraks, etwa 40%, und in Syrien, wo ich gleich zu kommen, auch gute 35% des Landes. Dort erheben sie Steuern und andere Abgaben. Und eine vierte oder dritte wichtigste, ja, vierte wichtige Finanzierungsquelle, die islamischen Stadtmilizen haben im Norden des Iraks eine ganze Reihe von Ölfeldern erobert und fördern Öl und verarbeiten sogar Rohöl in andere Produkte und exportieren das und verkaufen das. Zeitweise mit Einnahmen von bis zu 3 Millionen US-Dollar pro Tag. Jetzt wird sicher gleich einer fragen, ja und wer kauft das? Ich weiß, die Frage muss kommen. das ist die einzige, wo ich keine volle Antwort bisher drauf habe. Ich kenne auch niemanden, der die Antwort weiß. Das ist natürlich eine wichtige Frage. Alles, was wir wissen bisher, ist, das Öl wird im Irak dann durch private Händler in Tankwagen über die Grenzen in die Türkei gefahren. Und dann verlieren sich die Spuren. Da gibt es verschiedene Theorien. Einmal verlaufen ja durch die Türkei eine ganze Reihe von wichtigen Öl- und Gaspipelines vom Kaspischen Meer bis nach Südtürkei. Da kann man natürlich auch anderes Öl einspeisen. Das wäre eine Variante. Also es gibt genug Wege, um das zu verschleiern. Die Antwort auf die Frage, wer kauft dieses Öl, wäre natürlich sehr wichtig zu wissen. Zur Türkei und ihrer Rolle komme ich gleich. Das ist also die Finanzierungsquelle des islamischen Staates. Und jetzt komme ich noch zu einem dritten Punkt, der erklärt, warum diese Organisation bisher so erfolgreich war. Sie sind eine einmalige militärische Kombination aus Aufstandskämpfern und erfahrenen Militärs, wie wir es noch nie vorher in der Militär- oder in der Gewaltkonfliktgeschichte hatten. Was meine ich damit? Der Großteil der Kämpfer sind Menschen, überwiegend Männer natürlich, die Erfahrungen haben aus eigenen sogenannten asymmetrischen Kriegen. Also Aufständische aus dem Irak gegen die amerikanische Besatzungsmacht, klar, aber auch ganze Brigaden von Tschetschenen, die in den 90er Jahren und im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends zweimal Krieg geführt haben gegen die russischen Regierungsstreitkräfte, selber auch als Terroristen behandelt werden von Moskau. Dann haben wir ganz viele Verbände aus Libyen. Wie kommen die dahin und warum kommen die dahin? Nach dem Sturz von Herrscher Gaddafi im Frühsommer 2011 durch den von USA, Frankreich, Großbritannien ja unterstützten Krieg, waren Zehntausende junger Männer völlig ohne Arbeit und ohne Perspektive. Sowohl solche, die auf Seiten Gaddafis noch gekämpft haben, wie auch solche, die auf Seiten der Oppositionsmilizen waren. Und vor allem die Oppositionsmilizen hatten hochmoderne Waffen bekommen. Auch aus Frankreich, USA, Großbritannien für den Krieg gegen Gaddafi. Und nachdem der Gaddafi gestürzt war, haben diese drei NATO-Staaten nichts dafür getan, diese Waffen wieder einzusammeln. Wir reden unter anderem über 20.000 hochmoderne, schultergestützte Luftabwehrraketen, mit denen man also tieffliegende Flugzeuge und Hubschrauber abschießen kann. Und es wurde nichts dafür getan, diese vielen jungen Männer irgendwo in die Gesellschaft zu integrieren. Sei es, indem man sie in die neuen Streitkräfte Libyens aufnimmt, in die Polizeikräfte, was auch immer. Und es ist passiert, was damals schon viele gewarnt haben, dass es passieren würde. Diese jungen Männer sind unter Mitnahme ihrer Waffen zu Tausenden entweder Richtung Osten gezogen und sind dem Islamischen Staat beigetreten, oder aber sie sind Richtung Westen gezogen, nach Mali. Wenn Sie sich daran erinnern, im Januar 2012 haben die Tuareg im Norden Malis sehr plötzlich innerhalb von weniger Wochen den gesamten Norden Nordmalis erobert, die malische Armee vertrieben und marschierten auf die Hauptstadt Bamako zu. Das ist nur möglich geworden für die Tuareg dank der militärischen Unterstützung von Tausenden von Söldnern aus Libyen, die mit ihren Waffen reingekommen sind. Das ist soweit die Zusammenhänge. Okay, zurück zum Irak. Ich habe eben gesagt, es gibt diese bisher ungeahnte Mischung aus Aufstandskämpfern aus verschiedenen Regionen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite gibt es beim Islamischen Staat zahlreiche ehemals hochrangige Offiziere der alten irakischen Regierungsstreitkräfte aus der Zeit von Saddam Hussein. Darunter ganz viele Generäle. Also auch Männer, die alle von den amerikanischen Besatzern aus ihren Posten entfernt wurden. Und das war klar zu machen, ganz konkret, dieser Islamische Staat ist aufgebaut, an der Spitze ist der Kalif, Baghdadi. Und darunter ist eine Kommandoebene, die besteht aus 27 Männern, von denen jeder zuständig ist, auch für eine der inzwischen eroberten Regionen. Und von diesen 27 Männern sind 9 ehemalige irakische Generäle und andere hohe Offiziere der Regierungsstreitkräfte von Saddam Hussein. Und eine solche Kombination, und das sind eben Männer, die zum Teil Erfahrungen haben aus 4 zwischenstaatlichen Kriegen. Erster Golfkrieg, Irak, Iran, 1980 bis 1981, bis 1988, Überfall auf Kuwait, August 90, zweiter Golfkrieg gegen die Amerikaner, Januar 91 und eben der letzte Golfkrieg 2003. Unterhalb dieser Kommandoebene gibt es dann 4 sogenannte, ich sag mal, Fachabteilungen beim Islamischen Staat. Die eine Abteilung ist zuständig für die Rekrutierung neuer Kämpfer, auch gerade bei uns hier in Europa. Die zweite Abteilung ist zuständig für die Beschaffung von Waffen. Die dritte für die Geldbeschaffung. Und die vierte Abteilung ist die Medien- und Propagandaabteilung, die ja nun nach allem, was ich kennengelernt habe in den 30 Jahren, eine der vom professionellen Gesichtspunkt her, nicht von den Inhalten her, besten und erfolgreichsten Medien- und Propagandaabteilung ist, die ich je kennengelernt habe. Die machen eine höchst professionelle Arbeit, und zwar in allen Medienformaten, die es gibt. Internet, in sogenannten sozialen Netzwerken, aber auch Film, Zeitung, Bücher, Radio, Fernsehen. Die haben ganze Computerspiele, die weltweit populär sind bei jungen Männern, umfunktioniert mit Inhalten des Islamischen Staates. Also verglichen mit dieser professionellen Arbeit ist Al-Qaida eine harmlose Laienspielschar gewesen. So. Und diese Propaganda hat natürlich 2 Zwecke, vor allem die Enthauptungsvideos. Einmal dient es der Abschreckung im Vorhinein. Bevor ich zum Beispiel ein Dorf erobere, stelle ich solche Videos ins Internet. Und das allein sorgt schon dafür, dass viele Bewohner, aber auch viele irakische Regierungssoldaten die Hände in die Hand nehmen und fliehen und ihre Waffen zurücklassen. Und das Zweite, diese Gewaltdarstellungen sind offensichtlich ein attraktives Werbemittel, zumindest für männliche Nachwuchskämpfer. Es gibt die These, dass das auch auf Frauen wirken soll. Ich weiß nicht, ob das stimmt, also lasse ich mal dahingestellt sein.